Grüezi miteinander, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße Sie hier aus dem wunderschönen, wirklich prächtigen Toggenburg im Kanton St. Gallen, dass Sie auch sehen, dass wir alles geben für diese Meilensteine. Sehen Sie unseren Aufstieg im Hintergrund über Stock und Stein, wo wir hier gelandet sind, vor einem verlassenen, ruinenhaften Gebilde. Neben mir steht schon Professor Christoph Mörgeli. Christoph, warum sind wir hier? Was ist das hinter uns?
Grüezi miteinander. Was wir sehen, ist ein Glockenspiel, eine Art Glockenhaus, allerdings ohne Glocken. Heute ist es eine Art Ziegenstall. Und unser Thema ist heute Albert Schweitzer und seine Beziehungen zur Schweiz selbstverständlich. Denn dieses Glockenspiel hier im Weilerhofen beim Dorf Liebingen, Gemeinde Mosnang, dieses Glockenspiel war seinerzeit gewidmet diesem großen Urwalddoktor, wie man damals sagte, diesem großen Arzt, Musiker und eben auch Theologen Albert Einstein. Und hier haben wir tatsächlich nur noch Ruinen und trotzdem ist der Ort schön und interessant.
Und warum ist dieser Ort ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Weil Albert Schweitzer in der Tat sehr, sehr viel mit unserem Land zu tun hat. Da ist natürlich einmal der Name, der Glauben macht, er sei ein Schweizer. Das haben auch damals viele Mitmenschen gedacht. Stimmt aber nicht ganz. Er ist ein ursprünglicher alemannischer Elsässer. Das heißt, er hat elsässische Mundart gesprochen. Er hat zuerst auch gut Französisch gesprochen und erst nachher Hochdeutsch. Aber später im Leben hat er dann Hochdeutsch genauso gut wie Französisch beherrscht.
Was war er? Was hat er geleistet? Für was ist er eigentlich bekannt, für jene, die ihn nicht kennen?
Albert Schweitzer ist 1875 geboren, ist 90-jährig geworden, 1965 verstorben und genau in jenem Jahr ist dieser Glockenturm hinter uns entstanden. Aber da kommen wir noch drauf. Albert Schweitzer war Sohn eines Theologen. Auch seine Mutter war eine Pfarrerstochter. Er ist in Kaisersberg im Elsass geboren. 1875 ist das Elsass bereits deutsches Reichsgebiet im Deutsch-Französischen Krieg, das die Franzosen verloren haben, haben sie auch Elsass-Lothringen verloren. Und so ist Albert Schweitzer als deutscher Staatsangehöriger zur Welt gekommen und hat so seine ersten Lebensjahre verbracht. Er war sehr, sehr vielseitig begabt, das hat sich früh gezeigt. Und er hat eben verschiedenste Fächer studiert, in Straßburg zuerst Theologie, hat sich sogar habilitiert, ist zum Privatdozenten und später zum Professor geworden als Theologe. Daneben wollte er Gutes tun, vor allem eben in sogenannten Entwicklungsländern und hat darum, weil er Missionsarzt werden wollte und gewissermaßen die Medizin mit der Theologie verbinden wollte, auch noch in Rekordzeit Medizin studiert und daneben noch ein Musikerstudium mit Abschluss. Er ist nämlich ein glänzender Organist geworden und auch Kenner von bestimmten Komponisten, vor allem natürlich von Johann Sebastian Bach.
Was hat ihn in der Jugend geprägt, diesen so vielseitig begabten Albert Schweitzer? Was würdest du sagen, was kann man noch über seine Jugend anfügen?
Seine Jugend war behütet, war glücklich, er hat sich entfalten können, er hat seine Fähigkeiten auch wirklich zum Einsatz gebracht. Natürlich haben nicht ganz alle verstanden, dass er den Drang hatte zu diesen Schwarzen, wie man dann sagte, oder noch andere Wörter, mit denen man sie damals bedacht hat, ohne schlechte Absicht, dass sie dahin gehen und auf diesen Kontinent, das haben viele natürlich nicht ganz nachvollziehen können, in diese doch relativ primitive Gegend. 1911 war es soweit, da hat Albert Schweitzer seine Tätigkeit begonnen als Mediziner in Lambarene im heutigen Gambia, damals eine französische Kolonie.
Was hat ihn an Afrika fasziniert? Was hat ihn nach Gambia gezogen?
Er war überzeugt, dass er da sehr viel Gutes tun kann in diese Kultur, wo natürlich die Krankheit allgegenwärtig war, auch schwere Infektionskrankheiten. Denken wir an die Lepra, an den Aussatz, der war immer noch vorhanden. Er hat darum auch ein Leprosorium, eine Leprösenstation eingerichtet in Lambarene, aber auch alle anderen Krankheiten, die da zu versorgen waren. Das war wirklich eine gewaltige Aufgabe und er hat sich der eigentlich lebenslang gewidmet. Er kam zwar dann irgendwann mal noch wieder nach Europa ein paar Jahre, aber 1924 ist er endgültig nach Lambarene gezogen mit kurzen Aufenthalten wieder an verschiedenen Orten und hat da gewirkt, wie gesagt, bis zu seinem Tod 1965.
Warum Gambia?
Gambia war damals eine französische Kolonie und er hat gedacht, ich kann da als Frankophoner, und er ist nach wie vor eben Frankreich sehr verbunden geblieben, helfen. Ich kann da etwas aufbauen, ich kann da Nützliches tun. Und so war es ja dann auch. Und er war aber vor allem ein ausgezeichneter Selbstvermarkter. Das weiß man heute. Er hat wirklich seine Person optimal zum Einsatz gebracht, seine uneigennützige Tätigkeit natürlich. Und er hat immer auch wieder Konzerte gegeben, Orgelkonzerte. Das war für ihn auch eine Art Theologie, eine Art Predigt. Und dann die entsprechenden Tantiemen für dieses Spital eingesetzt. Und da haben die Menschen natürlich gerne gespendet.
War er mehr Wohltäter oder Showman? Wie würdest du ihn charakterisieren oder wie würdest du ihn einstufen?
Er war beides. Er hat sich wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Das hat auch manche etwas geärgert, denen er natürlich in der Sonne gestanden ist. Er war ja nicht auch der Einzige, der da mitgewirkt hat. Das ist immer eine Teamarbeit, aber er stand natürlich im Vordergrund und er hat sich sehr gut verkauft. Übrigens auch und gerade in der Schweiz, denn die größte Unterstützung kam durch Hilfswerke für ihn in der Schweiz. Er war sehr populär, auch in seinen Gedanken. Die haben unglaublich die Menschen bewegt in diesen beginnenden Jahren und Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Er hat die verbreitet über Schriften, vor allem eben in der Schweiz. Er hat philosophische Gedanken, theologische Gedanken gehabt und die haben viele Menschen mit, ich sage, sehr großem Interesse aufgenommen.
War er Gutmensch oder Wohltäter? Tatsächlich Wohltäter?
Er war sicher beides. Er hat natürlich diesen Menschen vieles gebracht. Natürlich kann man aus späterer Sicht dann sagen, es war nicht alles perfekt, die Hygiene war nicht immer tadellos. Vielleicht hat er sich auch etwas spät gekümmert dann um die elektrische Versorgung und um die modernsten Möglichkeiten, die heutige Entwicklungsmedizin, wenn man sie mal so nennen will. Die bringt natürlich, wenn immer möglich, die Spitzenmedizin zu diesen Leuten. Denn sonst kommt man natürlich ein bisschen in den Verdacht der Zweiklassenmedizin. Also wenn man sagt, das reicht für die, aber wir im Westen haben dann die absolut besten Standards. Das hat ja auch zum Beispiel ein anderer wichtiger Arzt, Beat Richner, der kürzlich verstorben ist, immer wieder betont, ich will das Allerbeste auch für diese Menschen. Alles andere ist nicht ethisch.
Wie kam Albert Schweitzer in Afrika an? Was haben die Menschen, auch vielleicht auch die Verantwortlichen, die Politiker, Experten, andere Mediziner in Gambia von ihm gehalten?
Die haben ihn natürlich schon auch gut aufgenommen. Es war wichtig für die Leute, dass da ein Spital entsteht. Wir dürfen nicht vergessen, das war noch lange französische Kolonie. Gambia ist erst 1960 wirklich entlassen worden in die Unabhängigkeit von Frankreich. Und Albert Schweitzer war da etwas skeptisch. Er war nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Das hat man ihm auch übel genommen und gesagt, ach, er kommt jetzt da auf dem hohen Ross des weißen Europäers und sagt den Menschen, was sie tun sollen. Aber er hatte sicher sachlich nicht ganz Unrecht.
Was war die ganz grosse Leistung von Albert Schweitzer in Afrika? Was bleibt von ihm? Was verdankt Afrika Albert Schweitzer?
Ich glaube, er hat mit seinen Gedanken vor allem daran erinnert, dass jedes Leben wichtig ist, dass das ganz entscheidend ist, egal wo man geboren wird, egal wie man aufwächst, wie man lebt. Ein Leben ist immer ein Individuum und von unvergleichlichem Wert. Das hat er übrigens auch dann übertragen auf die Tierwelt. Es wurden immer auch Tiere in Lambarene versorgt und gepflegt. Und er ist selber dann auch Vegetarier geworden, hat gesagt, ich möchte dieses Fleisch nicht essen, denn diese Tiere sind wirklich auch göttliche Wesen und ein Teil der Schöpfung.
Wo fühlte sich Albert Schweitzer heimisch? In Gambia, Frankreich, Deutschland oder der Schweiz, wo hier ein Denkmal für ihn quasi steht?
Ich würde meinen, er hat sich schon sehr, sehr wohl gefühlt in der Schweiz. Er war dann Franzose wieder, als das Elsass zurückging, 1918. Zuvor aber ist er sogar als Franzose noch, Entschuldigung, als Deutscher in dieser französischen Kolonie im Ersten Weltkrieg noch verhaftet worden und sogar ein Stück weit ein bisschen verschleppt nach Europa. Er konnte dann wieder zurückkehren. Aber er war in den 20er und 30er Jahren, vor allem bereits Anfangs 30er Jahre, auch ein ganz, ganz großer und bedeutender Warner vor dem Nationalsozialismus. Da hat er sich also ganz entschieden positioniert und gesagt, das kommt nicht gut heraus. Und so ist es auch gekommen. Und darum hat er auch neben seiner Arbeit als Urwalddoktor einen guten Ruf natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Er konnte darauf hinweisen, dass er früh darauf hingewiesen hat, dass das etwas Gefährliches ist. Und er hat natürlich auch den Kontakt zu sehr wichtigen Leuten in Europa und anderswo immer intensiv gepflegt.
Wie hat er sich politisch geäußert? War das via Publikationen, via Reden, wie hat er das gemacht?
Politisch war er eher sonst zurückhaltend. Er hat sich selten direkt in die Debatten eingemischt. Er hat auch das Gefühl gehabt, da bin ich nicht der Fachmann, da bin ich nicht wahnsinnig kompetent. Er hat sich lieber zu Fragen geäußert, wo er wirklich absoluter Spezialist war, sei das eben die Tropenmedizin, seien das philosophisch-theologische Gedanken oder sei es eben zum Beispiel Johann Sebastian Bach. Er war auch ein Wagner-Verehrer, verschiedene Komponisten hat er erklärt und beschrieben. Das sind immer noch wichtige Werke. Politisch hat er sich neben seinen kritischen Äußerungen gegen den Nationalsozialismus dann vor allem gegen die atomare Hochrüstung eingesetzt. Er hat gesagt, hört auf mit diesem Wettrüsten. Er hat sogar dem Westen eigentlich vorgeschlagen, dass der Westen einseitig abrüsten soll. In der Neuen Zürcher Zeitung ist er dann sehr massiv angegriffen worden, davon hätte er keine Ahnung und das gehe so nicht und er schwäche den Westen und so weiter. Da waren schon die Atlantiker dann etwas erbost.
Was waren da seine zentralen Argumente, was waren seine Überlegungen?
Seine Überlegungen waren, dass man natürlich mit diesen Möglichkeiten das Leben auf der ganzen Welt auslöschen kann. Er hat sich da auch vertieft drin. Er hat sich mit Albert Einstein unterhalten, mit anderen wichtigen Physikern, Heisenberg und so weiter. Und er kam zum Schluss, dass das wirklich etwas sehr, sehr Gefährliches ist. Und wenn eine Seite da mal zurückgeht, hat er die andere Seite für vernünftig genug gehalten, dass sie das auch tut. Das wurde intensiv diskutiert, da waren nicht alle einverstanden, aber er hat da natürlich punkto Friedensbewegung, punkto Abrüstung einen markanten Punkt gesetzt. Er war auch bekannt als bekennender Pazifist, also der Friede war ihm sehr, sehr wichtig.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie kam es zu diesem Denkmal hinter uns? Was ist da die Geschichte dahinter? Warum wird auf diese Art und Weise Albert Schweitzer gedenkt?
Ja, es gab da einen Sohn eines Zürcher Papierfabrikanten, der hieß Meierhans, Walter Meierhans, und der hat die Tochter von Albert Schweitzer und seine spätere Nachlassverwalterin Rena Schweitzer sehr gut gekannt. Die waren befreundet und er wollte etwas im Sinne von Albert Schweitzer tun und das hieß natürlich Musik, die Leute mit Musik erfreuen. Und er hatte eine ganz spezielle Idee, hatte auch die Mittel dazu durch den Verkauf dieser väterlichen Papierfabrik. Ich mache ein Glockenspiel. Und nicht nur irgendein Glockenspiel, ich mache das größte Glockenspiel der Welt, das schwerste Glockenspiel auch der Welt für Albert Schweitzer. Und was da an Geld liegen bleibt, das spende ich nach Lambarene in sein Spital. Und Sianne hat zuerst, glaube ich, 39 Glocken in Auftrag gegeben und nachher noch einmal 20. Und die wurden hergestellt in den Niederlanden, in Holland. Die wurden dann hierher geführt, wo eben ein Gebäude entstanden ist. Man hat sie mit Helikoptern hierher geflogen und die großen Glocken, die musste man hochziehen via Seilzug. Und das gab da eine wunderbare Musik, die die Leute hier erfreut hat.
Kostenpunkt.
Kostenpunkt weiß ich nicht ganz genau, war sicher eine teure Angelegenheit, diese unglaubliche Glockenpracht zusammenzubringen und zu bezahlen. Das waren große Summen. Und dieses Gebäude konnte 1965 eingeweiht werden. Das war das Todesjahr von Albert Schweitzer. Und ich weiß noch, als Kind sind wir hierher gepilgert und da waren an einem Wochenende viele hundert Menschen, die da gestaunt und zugehört haben und dieses Albert-Schweitzer-Denkmal, so könnte man es nennen, bewundert haben.
Was ist mit diesem Denkmal, das damals ja so prächtig, so beeindruckend war, was ist mit dem passiert? Warum ist jetzt das so eine Bruchbude, eine verlotterte Ruine sozusagen?
Walter Meyerhans war, glaube ich, nicht so ein einfacher Mensch. Er ist 2006 dann verstorben. Aber dieses Glockenhaus hat nur bis 1979 bestanden. Dann hat er die Glocken rausgenommen. Er hatte, glaube ich, auch mit der Umgebung etwas Schwierigkeiten. Man spricht davon, dass man ihm Parkplätze nicht bewilligt hat. Andere sagen, man hätte ihm seinen Hund vergiftet oder hätte das jedenfalls behauptet. Kurzum, die Atmosphäre war nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, auch die Menschen haben wahrscheinlich etwas genervt und ihre Autos und die Massen, die hierher kamen. Aber es war natürlich auch ein Anziehungspunkt für Liebingen. Das hat man gekannt, das wusste man, dass hier eine Attraktion wartet. Und es gibt viele, die bedauern, dass hier dieses Glockenspiel nicht mehr vorhanden ist, das dann irgendwie zuerst in der Schweiz gelagert wurde und dann nach Frankreich kam und schließlich wieder in die Niederlande.
War es bewusst, dass man es hier in Toggenburg gemacht hat? Warum hat man es eigentlich hier in Liebingen gemacht?
Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie ist er ausgerechnet auf diese Ortschaft gekommen? Wo ist da ein Bezug zu Albert Schweitzer? Und da weiß ich tatsächlich zu wenig. Das gibt vielleicht jemand, der das ganz schlüssig erklären kann. Ich habe die Erklärung im Moment nicht. Aber es war vielleicht eine Möglichkeit hier, ein Ort, der sich angeboten hat. Auch die Landschaft ist sehr schön, ist etwas abgelegen. In einer Stadt könnte man das vielleicht weniger realisieren und vielleicht war es auch noch erschwinglich, was das Grundstück betrifft. Also da gab es sicher verschiedene Gründe.
Wenn Sie also mehr wissen, schreiben Sie uns ungeniert jederzeit da Ihre Inputs zu. Wir lassen uns sehr gerne aufklären. Sie können das machen an input, I-N-P-U-T, @weltwoche.ch. Schreiben Sie uns doch bitte, falls Sie mehr wissen, warum genau dieses Glockenspiel hier in Toggenburg gebaut wurde. An dich habe ich noch die Frage, was ist jetzt für dich der zentrale Meilenstein hinter diesem Glockenspiel, hinter Albert Schweitzer für die Schweiz?
Albert Schweitzer hatte sehr, sehr viel Einfluss in der Schweiz. Er hat natürlich auch ein Ehrendoktorat bekommen von der Uni Zürich. Er hat seinen ganzen Nachlass der Zentralbibliothek Zürich überlassen. Das ist sehr selten, dass ein Nachlass dermaßen geschlossen noch vorhanden ist. Und er hat mit seinen Gedanken wirklich die Schweizer bewegt und angeregt. Er war selber evangelisch reformiert, also er war nicht lutheranischer Konfession und hat seine eigene Theologie vertreten. Die wurde zum Teil nicht akzeptiert. Es gab aber auch Schüler, auch an den Fakultäten, die gesagt haben, doch, das sind interessante Gedanken. In die Details dieser Theologie müssen wir jetzt nicht eingehen. Es gibt sicher auch Menschen, die sagen, da hat sich aber Albert Schweitzer etwas weit von der christlichen Botschaft entfernt und hat fast ein allumfassendes Religionssystem da irgendwie aufgebaut. Aber er war wirklich bedeutend, er war prägend, gerade in der Nachkriegszeit, war eine der ganz großen Figuren, vor allem dann, als er 1952 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also das war natürlich schon ein Ereignis und die Schweiz hat daran wirklich teilgenommen und er war viel da, er hat auch Konzerte gegeben, er hat Orgelkonzerte gegeben und viele jungen Mediziner, gerade in der Schweiz, hatten es als Traum, als Vision, in Lambarene irgendwann mal zu arbeiten. Und es war dann auch ein Schweizer Nachfolger, der dann ihm gefolgt ist. Und ich habe das schon gesagt, aus der Schweiz kam wirklich am meisten Unterstützung in finanzieller Hinsicht an dieses Lambarene.
Und was ist für dich als Medizinhistoriker, was ist da quasi die wichtigste Erkenntnis von Albert Schweiz? Was würdest du sagen, wo steht er da im Universum der vielleicht auch Mediziner, Bedeutung von Albert Schweitzer? Wie würdest du ihn da einschätzen?
Albert Schweitzer war natürlich kein Spitzenforscher, aber er hat eine Art Medizin diesen Menschen gebracht, die beachtlich ist und er hat ausgeharrt, er ist nicht einfach wieder gegangen, das war nicht ganz einfach, das war eine schwierige Zeit, er war auch teilweise von Familie und Frau getrennt durch die Umstände. Seine Frau war übrigens jüdisch und die hatte dann auch Schwierigkeiten, als die Nazis kamen, da Frankreich zu verlassen auf verschiedensten Wegen. Das war wirklich keine einfache Situation. Aber er hat sich da entsprechend auch bemüht und seine medizinische Leistung besteht natürlich darin, dass er europäische Medizin wirklich in die, sagen wir mal, Urwaldregionen, in die zentralafrikanischen Gebiete getragen hat.
Also das war eigentlich eher ein unternehmerisches Unterfangen, das da quasi herausging. Wie hat er das gemacht eigentlich? Wie hat er diese Medizin in den Urwald gekriegt?
Er musste natürlich wirklich europäische Gelder beanspruchen. Das geht gar nicht anders. Er hat sehr einfach und anspruchslos gelebt für sich selber, auch umgeben von Tieren. Da gab es dann auch Reportagen, da gab es natürlich illustrierten Berichte, da gab es Spielfilme über diesen Albert Schweitzer. Er hat das also wirklich gut vermarktet. Es gibt auch massive Kritik an dem, was er gemacht hat. Selbstverständlich, das ist gar nicht anders möglich.
Und wie ist er am Schluss, wie war sein Lebensabend, wie ist sein Ableben vonstatten gegangen?
Ja, er ist dann verstorben mit 90. Irgendwann ist Schluss. Er hatte ein intensives Leben und es wurde allgemein bedauert, dass er verstorben ist. Später kamen dann Kritikpunkte. Er hätte natürlich die kolonialistische Sicht auch mitgebracht, die Überlegenheit des Weißen. Er hätte mal gesagt, ja, die Schwarzen sind unsere Brüder, aber unsere jüngeren Brüder, das sei paternalistisch. Es wurde auch behauptet, mit den Standards bezüglich Hygiene sei nicht alles zum Besten gegangen. Einzelne haben sogar behauptet, Albert Schweitzer habe Schwarze geschlagen. Also das kann ich nicht überprüfen, aber Kritik ist immer da, wo natürlich irgendjemand im Glanze steht, da kommen dann auch vielfach halt Neider und vielleicht auch berechtigte Kritiker.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Aufklärung bezüglich Albert Schweitzer. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß beim weiteren Programm bei Weltwoche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen herzlichen Dank.